Next Agencies, der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim Alexandra Notz.
Herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Heute sind Gerald Hensel und Fabian Rosa, die Gründer von Superspring, bei mir zu Gast. Gemeinsam mit Tobias Weißenfels haben sie die Marketingberatung im vergangenen Jahr mit klarem Fokus auf Strategie und Kreation gegründet. Heute dreht sich alles um das Thema Neugierde, eine treibende Kraft für Gerald und Fabian. In der Folge erzählen sie, warum sie agile Arbeitsmethoden bevorzugen, warum das Überschreiten von Grenzen ein wichtiges Leitmotiv bei Superspring ist und wie sie als kreative Advokaten ihre Kunden bei der Ideenentwicklung begleiten. Außerdem sprechen wir darüber, wie sie es schaffen, auch zu dritt einen Full-Thinking-Ansatz zu praktizieren, warum sie trotzdem unbedingt eine kleine Einheit bleiben wollen und was der Erfolg ihrer Arbeit mit dem sogenannten Naivitäts-Plugin zu tun hat. Ein tolles Wort. Viel Freude mit der neuen Folge. Lieber Gerald, lieber Fabian, herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Ich freue mich total, mit euch gemeinsam über die Zukunft der Agenturen zu sprechen.
Hallo Kim, wir freuen uns auch.
Danke, dass wir dabei sein dürfen.
Na, unbedingt. Also so richtig aufmerksam geworden bin ich ja auf euch. Wir haben uns ja noch nie persönlich getroffen. Es ist so der typische LinkedIn-Kontakt über deinen Newsletter, Gerald. Du weißt, dass ich den wahnsinnig gerne lese, als sehr inspirierend empfinde. Dann habe ich gedacht, da stehen eigentlich die ganze Zeit Sachen drin, die sich alle Agenturen mal durchlesen sollten, weil die, wie soll ich sagen, vielseitig interessant sind, alle Perspektiven abbilden, auch so Themen, mit denen man noch nie in Kontakt gekommen ist, aber sie trotzdem interessant findet und immer was mitnimmt. Und dann dachte ich so, ach, das ist bestimmt ein kluger Typ, mit dem sprichst du. Und dann hast du gesagt, ja, aber ich habe noch einen zweiten klugen Typen, ja. Das ist der Fabian. Und wir haben zusammen sogar Superspring gegründet. Und ich glaube sogar dann zusammen mit eurem dritten Kollegen Tobias Weißenfels seid ihr zu dritt Gründer von Superspring. Und ich habe gedacht, gut, dann kombinieren wir das einfach. Wir reden über die Zukunft der Agenturen, wir reden über eure Gründung, wir reden über sonstige Ideen, die ihr zur Zukunft der Agenturen habt. Und was ich total spannend fand, also es war ja auch damals die Meldung in der Horizont, ne, 3 Ex-Agenturleute, ein Stratege, ein Kreativer, ein Berater, genauso soll es sein, mit insgesamt 64 Jahren Berufserfahrung, die bei Razorfish vor, ja, ich glaube ungefähr 15 Jahren schon mal irgendwie zusammengearbeitet haben, sich jetzt aber dann neu gefunden haben. Haben eben Superspring gegründet. Das war Anfang 2023, also bald ist es ein Jahr her. Und was ich total spannend finde, wie kam das? Also ihr habt ja nun alle ganz viele, ganz unterschiedliche Agenturstationen hinter euch. Ihr hättet das ja auch theoretisch ein bisschen so weitermachen können. Was hat euch dazu gebracht, Superspring zu gründen?
Also wir haben viel Zeit in Agenturen verbracht und ich glaube, jeder hat früher oder später mal den Gedanken, okay, wie wäre, ich glaube, jeder Kreative überlegt sich entweder, er macht eine Bar auf oder er gründet selbst eine Agentur. Manchmal passiert eines von beiden. Und mir ging das so, dass ich viele tolle Erfahrungen in den Agenturen gemacht habe, aber natürlich auch viele Ideen hatte, wie man vielleicht manches besser, schneller, anders machen kann und ich einfach ausprobieren wollte, ob das tatsächlich funktioniert. Und verschiedene Vorstellungen hatte, wie das auch als Unternehmensform funktionieren könnte. Habe das erst selbstständig ausprobiert und mich dann mit Gerald unterhalten, der in einem ähnlichen Lebenszyklus war sozusagen, der auch Ideen hatte. Und wir haben unsere Ideen dann übereinander gelegt und festgestellt, hey, da gibt es eine riesige Schnittmenge, wie man Marketing machen könnte oder Marketing denken könnte. Nicht nur Werbung und Kommunikation, sondern wirklich auch Marketing übergreifend. Und was wir für eine Vorstellung haben, wie man Unternehmen tatsächlich helfen kann, mit Marketingmechanismen modern gedacht, auch durchaus außerhalb der Werbung oder über Werbung hinweggehend. Und das war so die Gründungsidee von Superspring. Und dann haben wir in einem gemeinsamen Projekt Tobias kennengelernt, weil wir wussten, oh mein Gott, ein Kreativer und ein Stratege, wir brauchen einen Berater, der uns sortiert, sonst wird das nichts.
Eine weise Entscheidung, ja.
Und haben Tobias kennengelernt. Das war genau der Typ Berater mit einer hohen Technologiekompetenz, mit einer hohen Kompetenz in Richtung CRM und auch einer hohen Kompetenz, uns zu sortieren und zusammenzubringen und zu fokussieren. Und das hat so viel Spaß gemacht, dass wir uns zu dritt zusammengesetzt haben. Und das war tatsächlich fast schon das unbewusste Gründungsmeeting von Superspring.
Vielleicht ergänze ich noch ein, zwei Sachen. Wir haben, ich meine, bei uns ist ja allen ein bisschen virulent, dass diese Branche halt völlig anders funktioniert als noch vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren. Und diese Karrieren, die man heute so hat, ja auch nicht mehr so die gleichen sind wie früher. Also wir haben alle natürlich irgendwie im Laufe unseres Älterwerdens irgendwie in der Werbung oder im Marketing natürlich plötzlich Dinge erlebt, die uns geprägt haben, dass wir waren alle im Ausland, Fabian war in Dubai lange, Tobias in Singapur, ich zumindest mal in Niederlanden eine ganze Weile und hatten auch jetzt Karrieren, die nicht unbedingt immer nur in Agenturen verliefen. Ich habe ja zum Beispiel noch Hate8 gegründet und ähnliches. Also plötzlich merkst du, dass in deine Biografie ganz viele Einflüsse reinkommen, die nicht so klassischer biografischer Wasserfall sind, sondern die plötzlich dir sagen, oder gibt es plötzlich Themen, die ich irgendwie reindenken möchte in meine zukünftige Biografie. Und ich glaube, das war so ein bisschen das Thema, was uns alle getrieben hat. Also dass wir eben nicht mehr diesen Weg klassisch so machen wollten, wie wir es bisher gemacht haben, sondern plötzlich gemerkt haben, oh, diese Welt wird plötzlich sehr viel größer und da würden wir gerne einen Teil dran haben.
Ja, und apropos nicht klassisch, ne? Nicht klassisch ist ja auch die Art und Weise, wie ihr euch positioniert habt, nämlich eben nicht als Agentur, sondern ich glaube, laut Website bezeichnet ihr euch auch als Marketingberatung für Strategie und Kreation. Also ihr beratet eure Kunden bei Positionierungs-, Wachstums-, Transformationsprozessen und eben habt ihr so schön gesagt, Gerald, ich glaube, du warst das, ja auch über Werbung hinaus, ne? Also jenseits der der Werbung, wie man sie vielleicht auch in Agenturen dann schwerpunktmäßig vorantreibt. Welches ganz konkrete Angebot versteckt sich denn oder verbirgt sich hinter Superspring?
Vielleicht fange ich mal an. Ich würd deine Fragen mal so beantworten, dass ich sage, wir machen hin und wieder auch Werbung. Das ist allerdings...
Ist auch total okay.
Ja, das ist aber eher, sage ich mal, ein Bereich. Wir definieren uns als Marketingberatung für Strategie und Konzeption. Das heißt in erster Linie, dass wir uns, sage ich mal, metaphysisch um Marken vor allen Dingen kümmern. Wir sind im letzten Jahr vor allen Dingen mit verschiedenen Markenpositionierungsprojekten vorangegangen. Wir haben relativ gute Expertise mittlerweile im Bereich Aktivierung. Also das kann auch eine Kampagne umfassen, heißt aber vor allen Dingen für uns eher Marken und EntscheiderInnen hinter den Marken in die Lage zu versetzen, dass sie eine sinnvolle Aktivierung voranbringen können. Wir glauben, dass oft so ein bisschen die Entscheidung sehr schnell da ist, irgendwie eine Kampagne zu machen. Und wahrscheinlich gibt es heute sehr viel mehr Möglichkeiten, sichtbar zu werden oder mit einem messbaren Erfolg irgendwo in den Markt zu gehen, was auch immer das sein mag. Wir glauben halt, dass diese Struktur einerseits, um das zu befähigen, im Hintergrund in den letzten Jahren nicht ganz so oft von Agenturen zum Beispiel getriggert wurde, wie wir uns das vorstellen. Wir glauben, dass man da eher befähigen muss, auch Orientierung geben muss und zum Zweiten dann oder zum Dritten dann auch die Operations an die Hand geben muss, um Dinge umzusetzen. Und das ist so ein bisschen unser Credo. Wir machen im Zweifelsfall auch Kommunikation, aber wir machen im Zweifelsfall auch CRM. Wir schreiben auch mal ein Konzept und wir machen das oft und gerne radikal kollaborativ mit Netzwerken, mit denen wir zusammenarbeiten, um ein gesetztes, oft strategisch ausgerichtetes Projekt umzusetzen.
Und sag mal, eben hast du gleich zu Beginn auch Aktivierung gesagt, ne? Und das Thema Marke. Was genau meint ihr mit Aktivierung? Also was tut ihr, wenn ihr von Aktivierung sprecht?
Naja, wir haben momentan relativ viel mit Unternehmen zu tun, die so ein bisschen diesen Weg, den sie immer verfolgt haben, nicht mehr verfolgen wollen oder zumindest mal neue Wege gehen wollen. Wir haben heute zum Beispiel mit einem Kunden gerade eine ganz schöne innovative Maßnahme, da kann Fabian gleich nochmal vielleicht so ein bisschen einsteigen in der Presse, wo es um eine maßgeschneiderten Typ neue Aktivierung geht, der halt ganz typisch zu diesem Kunden passt. Wir versuchen also im Zweifelsfall uns die Frage zu stellen, wie wir klassisch über Paid und Earned sinnvoll Reichweite oder Engagement schaffen können. Aber im Zweifelsfall heißt das eben auch, in Formaten zuerst mal zu denken oder in Angeboten, die draußen sind. In dem Fall dreht es sich um ein neues Media-Angebot, das halt ganz gut zu einem Kunden passt, wo wir prototypisch versuchten, an den Start zu gehen und ein neues Angebot mal zu aktivieren.
Fabian, willst du da noch rein?
Oder? Ich komme noch mal meine eigene Antwort auf deine Eingangsfrage. Also wir kommen immer aus der Marke raus, Marke, Aktivierung, Realisierung. Marke wirkt nach innen, nach außen, nach vorn. Wie wirkt die Marke? Was bringt sie mit zur Party? Was ist im Internet relevant? Was hat sie zu erzählen? Was auch interessiert? Vielleicht auch außerhalb von dem Preisangebot. Wie erreiche ich mit dem Angebot dann Menschen? Das ist die Aktivierung. Welche Plattformen brauche ich? Welche Technologien? Welche Mediamöglichkeiten? Um das erstmal übergreifend zu beraten und dann auch aber auch Tools an die Hand zu geben, Mannschaften zusammenzustellen oder auch Agenturen zusammenzustellen, die diese Konzepte dann auch umsetzen und an den Start bringen können. Ganz konkret, was Gerald gerade meinte, einer unserer Kunden ist Heinemann hier in Hamburg, Betreiber von unter anderem von Duty-Free-Shops an den Flughäfen. Und da ist einfach immer die Frage, welche smarten Wege findet man, um zu wissen, wann du, Kim, auf dem Weg zum Flughafen bist. Weil nur wenn du ein Flugticket hast und auch am Flughafen bist, kannst du zu Heinemann gehen, sonst kann man da nicht einkaufen. Wie finde ich jetzt also raus, wann einzelne Personen auf dem Weg zum Flughafen sind und ein Ticket haben? Und wie kann ich sie auf diesem Weg erreichen? Das ist eine zeitlich ziemlich eingegrenzte Zeit. Und die Pressemeldung, die Gerald gerade angesprochen hat, ist eine Kooperation mit Uber. Die erste Werbemaßnahme mit einem neuen Werbeformat von Uber, wo ich eben ganz genau weiß, wo Menschen gerade ein Uber zum Flughafen bestellt haben und sie daraufhin targetieren kann und mit einem Angebot kommunizieren kann. Das ist zum Beispiel eine Überlegung aus der Marke heraus. Wer sind wir? Was bringen wir mit zur Party? Wen können wir wo erreichen? Und wie kann ich neue Medienmöglichkeiten und Daten verwenden, um entsprechend Menschen dann für mein Angebot zu aktivieren?
Ich würde aber gerne noch mal eine Sache ergänzen, weil wir sind ja, wie gesagt, wir sind so drei Dudes, die ja auch nicht immer in allem so eine Meinung haben oder ein Interesse. Und das ist, glaube ich, ganz spannend. Ich zum Beispiel, ich schäme mich fast dafür, aber ich bin irgendwie so der größte Search- und SEO-Fetischist, den man so unter der Sonne haben kann. Da kann ich Kollegen Rosa jetzt nicht immer zwingend so ganz, ganz hinterm Ofen vorholen. So ein Kreativer kann sich dann oft nicht so ganz mit Google-Rankings. Aber ich glaube, das sind halt alles Themen, die jetzt mal abseits von diesen großen Media-Planungs-Meetings oft zu wenig bisher auch so in die Markenplanung reingedacht wurden. Also wir haben jetzt Brands, dann wird irgendwie über Kampagnen nachgedacht und später gibt es dann irgendwie den Belegungsplan. So wollen wir eben nicht mehr denken, sondern wir werden ganz oft Situationen haben, wo wir eine Marke haben, die an einem ganz bestimmten Punkt ein Medium oder ein Format hat, das besser passt als andere, ohne dass wir jetzt zwingend das halbe Jahr irgendwie im Vorabendprogramm bei ProSieben belegt haben müssen als TV-Schaltung. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Idee, wie wir denken. Also ich hatte vorhin kollaborativ mal kurz genannt. Kollaboration heißt einmal Kollaboration in Richtung Kunde, einmal in Richtung auch Netzwerke mit Partnerunternehmen, aber heißt ebenfalls auch natürlich irgendwie ein Mitdenken, wie zum Beispiel Formate, wie Aktivierung heute funktioniert. Und da passiert ja gerade wahnsinnig viel da draußen, was extrem spannend ist.
Ihr habt ja auch zum Start eurer Gründung gesagt, dass es eben nicht so sehr an verrückten Ideen mangelt. Ne? Davon gibt es eigentlich zuhauf auch Touchpoints und mögliche Anlässe, sondern viel eher an unabhängigen Richtungsentscheidungen und strategischer Verbindlichkeit. Ist das möglicherweise auch dadurch bei euch eher gegeben, dass ihr eben nicht so ein Backend habt, was ihr die ganze Zeit mitverkaufen müsst, sondern wie du so schön gesagt hast, Gerald, ihr seid halt drei Dudes und ihr könnt euch mit unterschiedlichen Leuten auch in so einem Kollektivgedanken zusammentun, partnern und dann jeweils immer sehr neutral auch auf die jeweilige Herausforderung und Aufgabenstellung gucken und überlegen, was halt das Beste ist und nicht, was das Team gerade kann, das ich hier verkaufen muss?
Ja, also das ist schon ein großer Punkt unseres Ansatzes, zu sagen, wir möchten eigentlich Marketingdisziplin übergreifend einen guten, innovativen, schlauen Weg finden. Wir haben eben genau keine Capabilities hier sitzen, die wir mit Gehältern versorgen müssen. Und das ist auch nicht unser Interesse, sondern unser Interesse ist, einen smarten, innovativen Weg zu finden, um ein messbares Ziel zu erreichen. Und dazu ist uns erstmal jedes Mittel recht. Und die Situation, auf die wir schon häufig treffen, ist, also ich glaube, es gab noch nie so viele Möglichkeiten im Marketing, Dinge zu tun wie heute. Und die Situation, die wir häufig bei Kunden antreffen, ist aber dann die große Frage, was ist denn jetzt mit Metaverse, NFT, Big Data, Data-Driven Advertising, Generative AI und. Brauche ich das? Mache ich das? Kann das weg? Was soll ich tun? Was ist mit Social Media? Ist Facebook noch relevant oder muss ich auf TikTok? Wie produziere ich denn das alles? Was ist eine Logik, in der ich das produzieren kann, die überhaupt noch finanzierbar ist? Wie setze ich da Media dahinter? Soll ich alles gleichzeitig oder gar nichts davon machen? Was ist für meine Branche und für mein Produkt überhaupt relevant? Was ist mit meiner Marketingmannschaft zu Hause? Die kann das alles gar nicht steuern. Ich habe nicht genug Leute. Wie kriege ich dann die ganzen Dienstleister gesteuert? Und das sind Fragen, die wir total spannend finden und uns da gerne einklinken. Und natürlich hilft uns da, dass wir erstmal per se nicht sagen, okay, es wird doch, egal was dein Problem ist, wird auf jeden Fall eine Website werden. Oder es wird auf jeden Fall eine Kampagne werden, die zur besten Sendezeit auf den Mainstream-Medien laufen muss, sondern uns einfach dieses Problem erstmal recht neutral anschauen können oder die Fragestellungen neutral anschauen können und dann überlegen, okay, Mittel sind immer limitiert, Kapazitäten auch auf Kundenseite sind limitiert. Welche smarten Wege gibt es, um Ziele, die auf dem Tisch sind, zu erreichen? Und das finden wir spannend.
Und sag mal, wenn ihr seid ja zu dritt, wie schafft ihr das in so einem breiten Feld, wie ihr es eben auch mal kurz skizziert habt, euer Know-how vital zu halten? Also wie könnt ihr sozusagen gleichzeitig, ist ja Ich glaube, Cherry Picker hat das Wort zuerst genutzt, dieses Full Thinking. Wie schafft ihr das, wenn ihr zu dritt seid?
Naja, der Punkt ist ja, ich glaube, das hat viel mit einer Art zu tun, wie du selbst irgendwie deinen Job siehst, mal ganz profan gesagt. Wir sprechen ja hier mit jemandem, der sich entschieden hat, mal einen mittlerweile sehr erfolgreichen Agentur-Podcast zu machen. Und ich vermute mal, dass du das jetzt auch nicht irgendwie zwingend im ersten Schritt gemacht hast, um jetzt irgendwie deine New-Biz-Pipeline zu füllen, sondern das ist ja eine intrinsische Motivation. Du hast dich hingesetzt, du hast ein Interesse an Menschen und du hast es auch irgendwie geschafft, deinen Podcast und die Recherche dahinter irgendwie in deinen Arbeitsalltag reinfließen zu lassen. Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt, der mich persönlich zum Beispiel auch zu diesem Newsletter mal irgendwann getrieben hat. Ich habe persönlich Interesse an dem Thema. Ich habe Interesse an einem bestimmten Ausschnitt aus dieser Marketingwelt. An anderen Themen habe ich nicht so viel Interesse und da ergänzen wir uns ganz gut. Und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, weil du musst heute in der Lage sein, einen gewissen Input in dein professionelles Leben zu gewährleisten. Das heißt, du musst dich faktisch hinsetzen und dich für deine Umwelt interessieren. Und ich glaube, das ist eine ganz profane Antwort auf die Frage, die du, glaube ich, gerade gestellt hast. Man muss es halt einfach tun. Und wenn wir als Speedboat uns hinstellen, ist halt natürlich eine gewisse andere Anforderung an unsere professionelle Biografie als eben an den Tanker. Im Tanker sitzt du im Maschinenraum und da weißt du, was dein Job ist. Der ist irgendwie weitgehend immer gleich, ne? Den musst du möglichst gut machen und möglichst effizient. Als Speedboat hast du dann ein paar andere Aufgaben und dann musst du dich manchmal umgucken, ob dein Tanker zufälligerweise in deinen Weg kommt und dann musst du dich auch informieren und auf Stand halten und dergleichen mehr.
Also ich würde sagen, Neugier und Leidenschaft. Ich glaube, wir sind alle drei sehr verschieden mit unterschiedlichen Interessen und was uns vereint, ist einfach so eine wahnsinnige Neugier auf Marketing und Kommunikation, Möglichkeiten, Technologie und einfach dann eine Leidenschaft, das möglichst exzellent auch umzusetzen. Und wenn wir merken, wir stoßen an Grenzen im tiefen Know-how von Themen, holen wir uns Leute dazu, die dieselbe Neugier und Leidenschaft haben, aber dann eben in einem Thema wesentlich stärker sind und sind da auch total, haben keine Berührungsängste, mit jemandem zusammenzuarbeiten, wo wir wissen, der kann dieses oder jenes besser und deswegen in einem Projekt die entsprechende Exzellenz auch beitragen und finden das dann auch tatsächlich großartig. Aber ich glaube, die einzige Möglichkeit, so breit, möglichst viel dauerhaft zu wissen, ist einfach intrinsische Motivation und Neugier.
Neugier ist eh super, super gut, ist ein zentraler Wert bei uns in der Agentur, weil ich Neugierde liebe. Und wie du sagst, Gerald, so ist der Podcast auch entstanden. Ne? Also damals war es ja so das Thema, was ist die Zukunft der Agenturen? Und dann habe ich gesagt, das wäre vermessen zu sagen, man hat selbst die Antworten drauf. Deswegen fragt doch einfach mal jede Menge schlaue Köpfe. Und davon kann ich auch bis heute nicht loslassen, weil das einfach unfassbar inspirierend ist. Jedes Gespräch ist so anders mit so vielen neuen Facetten. Also ich finde auch, das ist das Elixier dessen, was wir tun und was auch Spaß macht.
Ja, aber wenn ich das kurz mal zurückgeben darf, das ist ja wirklich ein Podcast wie deinen erfolgreich zu machen. Das dauert eine ganze Weile. Am Anfang hört das keiner. Da hat man Sorgen, ob das vielleicht peinlich ist oder ob das irgendwie in die Hose geht oder so. Ja, diesen Drive zu haben, das auch durchzuziehen. Ich habe lange in meinem Leben geblockt mit ganz vielen Artikeln, die kein Mensch gelesen hat. Ja? Und das ist auch okay so, weil wir reden ja die ganze Zeit immer über neues Arbeiten und auch in der Kreativwirtschaft über neues Arbeiten. Das heißt auch Dinge ausprobieren, die halt vielleicht peinlich sind oder die schief gehen. Ja? Und die vielleicht auch, wenn man den nötigen Drive hat, irgendwie ein gutes Thema irgendwie bleiben. Ja? Und das ist, glaube ich, das Thema, was in jeder Biografie heute wichtig ist. Völlig egal, ob man jetzt eine eigene Agentur hat oder ob man auch ein junger Mensch in dieser Branche ist. Wer sich nicht interessiert, sondern wer glaubt, er ist Teil eines Maschinenraums, in dem er einfach nur einen Prozess arbeiten kann, der wird Probleme in der Zukunft
haben. Ja, total wichtiger Punkt, hast du recht. Das heißt, ihr streitet euch wahrscheinlich auch viel, ne? Weil mal ist Gerald SEO verliebt und Fabian versucht, andere innovative, kreative Konzepte durchzubringen. Das ist ja auch eine gute Grundvoraussetzung, ne? Also streitbar zu sein und möglichst unterschiedliche Interessen zu haben.
Also tatsächlich, vor allem Gerald und ich sind sehr häufiger in einem Streitgespräch zu Themen. Ja, das stimmt schon. Es ist aber immer sehr, sehr befruchtend und sehr bereichernd. Wir müssen uns auch nicht immer einigen. Und ich glaube, das hält uns irgendwie auch fit, genau diese Kontroversen zu führen. Und was uns dann doch immer wieder eint, ich möchte nochmal auf dieses Kreativitätsding eingehen, weil ich auch glaube, es braucht, oder ich habe für mich dieses Wort Kreativität anders belegt. Ich habe so viele Menschen kennengelernt, die meiner Meinung nach kreativ sind, aber nie im Leben eine Art Direktoren- oder Texter-Ausbildung gemacht hätten oder haben. Das sind Programmierer, das sind Journalisten, das sind Menschen aus unterschiedlichsten Bereichen, können auch Physiker sein, was auch immer, aber ein kreatives Denken irgendwie an den Tag legen. Und das ist das, was uns drei auch, denke ich, immer wieder eint. Diese Lust darauf, Dinge miteinander zu kombinieren, die nicht zusammenzugehören und zu einer neuen Lösung zu kommen, egal aus welchen Fähigkeiten heraus das entsteht und egal, was dann auch das Ergebnis ist und wie man das dann ausdrückt.
So wie ihr es vorhin auch beschrieben habt, sind ja eure Projekte auch wunderbar abwechslungsreich, ne? Also es ist keins gleicht wahrscheinlich dem anderen von den Fragestellungen her oder letztlich den Herausforderungen. Ist es denn so, also seid ihr projektweise engagiert? Habt ihr auch, denkt ihr auch in so einer, irgendwie dauerhaften Betreuungsrolle, einer Lead-Rolle oder seid ihr, vorhin fiel das Wort Speedboat, seht ihr euch als Speedboat, was andockt und auch wieder abdockt, wenn der Job erledigt ist?
Ja, ich glaube, jetzt muss man die Kirche kurz im Dorf lassen. Uns gibt es ja nur knapp einem Jahr. Wir sind eigentlich in beiden Projektarten unterwegs und besprechen das auch gerade mit Kunden. Also wir können uns durchaus auch eine dauerhafte Betreuung vorstellen, wenn es eben um Innovationsprojekte geht, um dauerhafte Innovation an Dingen dran zu bleiben, wie Gerald schon richtig gesagt hat, auch im Unternehmenskontext, wenn man sich 4, 5 Dinge vornimmt, die innovativ sind oder von denen man denkt, dass sie innovativ sind, bleiben zum Schluss vielleicht 2 übrig, die es tatsächlich waren und auch bewiesen haben, dass sie funktionieren. Dafür muss man aber 5 machen, 3 gehen in die Hose, aber man hat am Ende 2 Cases. Und wenn ich das auf einer Unternehmensebene umsetzen möchte, braucht es eine dauerhafte Betreuung und ein Team, was einfach dranbleibt. Und das können wir uns schon vorstellen und sind da auch in Gesprächen. Was, glaube ich, unsere Projekte dann auf Projektebene schon immer eint, ist, dass wir auf Unternehmen treffen, die aus Mergers and Acquisitions kommen, die Zukäufe getätigt haben, die geteilt haben, die neu gegründet wurden, vielleicht auch mit einem entsprechenden Funding, wo sich Geschäftsmodelle geändert haben. Also irgendein grundsätzliches Setting hat sich geändert. Und jetzt ist die Frage, wie kriege ich das nach innen kommuniziert? Wie kriege ich es an meine Kundschaft kommuniziert? Wie gehe ich damit raus? Und zwar so, und das sind sehr häufig eigentlich die Fragen, auf die wir treffen. Also das ist die große Gemeinsamkeit. Ist so eine gewisse Orientierungslosigkeit, hat sich viel geändert. Wie gehe ich kommunikativ damit raus? Und wie kann ich auch mit diesen Veränderungen jetzt, wie kann ich das nutzen, um weiter zu wachsen? Dabei helfen wir. Und auf diese Frage, aber wie kann ich diese Veränderung annehmen und wie kann ich sie umsetzen und wie kann ich damit wachsen, gibt es nicht die eine Antwort, sondern das ist dann je nach dem, um welches Unternehmen es geht und um welches Setting, können es unterschiedliche Antworten sein. Aber genau, also das ist so der Punkt, glaube ich, den alle unsere Projekte irgendwie eint.
Ich glaube, um nochmal die Bandbreite zu zeigen, nenne ich nochmal so 1, 2 Beispiele, die uns gerade so ein bisschen tangieren und die vielleicht auch so ein bisschen dieses Thema Transformation ganz gut beschreiben, weil Transformation ist natürlich ein völlig überstrapazierter Begriff. Alles ist Transformation und jeder will Transformationsberater sein und ich weiß nicht, ob es dann immer so groß ist. Transformation ist eigentlich immer dann der Fall, wenn irgendwas, wie Fabian sagt, was Grundsätzliches sich verändert hat, sei es in der Organisation oder drumherum. Das kann ganz oft sein, dass es da eine Ausgründung gibt, eine neue Marke, es gibt eine neue strategische Ausrichtung. Das ist die eine Welt. Wir haben auch ein anderes Thema, das so ein bisschen mein Steckenpferd, weil ich natürlich auch viel so aus dieser politischen Welt komme. Das ist zum Beispiel die Fragestellung, die viele Marken gerade haben. Wie gehen sie denn jetzt gerade mit dem Siegeszug von Extremisten in Deutschland um? Und vor allen Dingen auch der Frage, was das zum Beispiel für ihre Social-Media-Teams, die Tag und Nacht beleidigt werden, für Folgen hat. Ja? Das sind Themen, die ich vor allen Dingen bekleide aus meiner Biografie heraus, aber die ebenfalls einen transformativen Charakter haben, weil wir halt eben heute in einer Welt leben, in der plötzlich eine merkwürdige Partei nördlich von 20% ist. Und das hat Folgen für die Frage, wie Marken mit Haltung zum Beispiel sich aufstellen. Ja? Und das auch das sehe ich als einen transformativen Prozess. Der ist zwar jetzt nicht innerorganisationell, aber der stellt MarkenentscheiderInnen vor nicht weniger große Herausforderungen heutzutage.
Da mal reingefragt, Gerald, wie ist denn dein Gefühl? Tut sich die Wirtschaft damit schwer, Haltung zu beziehen zu dem Thema?
Natürlich. Also das ist ein großes Problem und zwar nicht, weil ich der Wirtschaft sagen will, was sie zu wählen hat oder großen deutschen Unternehmen, was für eine, dass sie jetzt die Grünen oder die CDU empfehlen sollen, sondern weil es eine grundsätzliche Problematik mit wirtschaftlichen Empfehlungen gibt, weil ich eben bei großen deutschen Konzernen immer schon das, also sie können keine Wahlempfehlungen aussprechen, ja, da liegt eine natürliche Thematik drin. Es gibt aber ein anderes Ding, was ich seit Jahren betrachte, das ist, dass in der Zeit, in der sich gerade in sozialen Medien der Hass aufstachelt, auch in dem neue Diskurse politisch getrieben sind, auch mit vielen Leuten, die damit Geld verdienen und Wählerstimmen kassieren wollen, treffen die auf Marken, die halt mehrheitlich nicht in der Lage sind und auch nicht die Strukturen haben und auch überhaupt nicht das Mandat dazu haben, in irgendeiner Weise ein politisches Statement abzugeben. Ja? Jede Marke kann sagen, wir sind für Frieden und irgendwie für Freiheit und alle sollen bitte nett zueinander sein. Aber die Aussage, wie es Volkswagen jetzt gerade gestern, glaube ich, gemacht hat, wir haben große Sorge vor einem Siegeszug der AfD. Das ist ein völlig anderes Statement. Ja? Bedarf völlig andere Regulierungen, Policies dahinter. Also wer auch immer diesen Satz geschrieben hat, der hat sich den gut überlegt. Ja? Und das hat Folgen. Und das sind strategische Fragestellungen, die mehr und mehr transformativ auch in unserer Branche werden, weil Kampagnen heute, so profan sie sein mögen, auch heute mit der Frage entschieden werden, kann unser Social-Media-Team sowas überhaupt handeln? Ist sowas überhaupt möglich oder kriegen die Tag und Nacht nur Feuer? Und das ist wichtig.
Denkst du, es sollte mehr Unternehmen geben wie VW, die das so explizit machen?
Ich bin nicht der Meinung, dass es explizit Unternehmen geben sollte, die sagen sollen, wir sind gegen die AfD. Also das von mir aus gerne. Ich bin der Meinung, dass mehr Unternehmen sich überhaupt eine Art Policy und einen Prozess zur Haltung überlegen sollen. Von mir aus sagt ein bayerisches Unternehmen auch gerne, wählt die CSU. Wäre jetzt nicht mein Gusto, ja. Aber wenn sie eine Meinung dazu haben, dann ist das für mich fein, ja. Wir kommen aber in eine Welt, die immer diffuser wird und die auch durch AI zum Beispiel immer komplexer wird. Unsere Kinder werden nicht mehr wissen, was Wahrheit und was falsch ist, weil durch Deepfake und Co. alles möglich ist. Das heißt, wir werden ein völlig neues Verhältnis zu wahr und falsch haben. Und wir werden nicht drum herum kommen, dass Marken und Unternehmen Haltung neu definieren, indem sie sagen, wir sind in einer bestimmten Welt und wir sehen diese Welt so. Das allein ist schon ein politisch transformativer Prozess, bevor man mit der Flagge irgendwie auf den Barrikaden stehen muss. Das muss man nicht zwingend.
Ich glaube, dazu könnte ich jetzt auch noch 20 andere Fragen stellen. Das wäre aber dann das Schwerpunktthema Haltung. Da müssen wir uns nochmal im nächsten Jahr verabreden, Gerald, dafür. Aber ich wollte nochmal, ich fand es jetzt trotzdem einen wichtigen Exkurs, gerade weil es ja auch ein Bestandteil des Angebots ist, was ich wirklich interessant finde. Ihr habt das Überschreiten von Grenzen als ein ganz, ganz wichtiges Leitmotiv bei euch bei Superspring. Und ihr habt vorhin auch mal ganz kurz adressiert, dass ja auch die Art der Zusammenarbeit, wie ihr zusammenarbeitet, wie ihr aber auch mit euren Kundinnen und Kunden zusammenarbeitet, auch anders ist. Was würdet ihr sagen, worin unterscheidet sie sich in der Art der Zusammenarbeit von Agenturen mit ihren jeweiligen Kunden, so wie ihr sie vielleicht auch bisher kennengelernt habt?
Wir sagen von uns selbst, wir sind radikal kollaborativ und das meinen wir auch so. Das können wir natürlich auch wieder dadurch, dass wir, wie gesagt, eben diese 150-Mann-Mannschaft nicht hinter uns haben und mitziehen müssen. Wir mögen das, wir lieben das, mit anderen Experten zusammenzuarbeiten. Wir gestehen zu, dass andere Dinge besser können als wir und holen die aber deswegen umso lieber dann auch ins Team rein, wenn es passt. Und in unseren Arbeitsprozessen und wie unsere Arbeit aufgesetzt ist, ist der Kunde von Anfang an auch Teil des Teams. Also wie unser Vorgehen ist eigentlich eher Workshop-artig, Sprint-artig, fast vergleichbar mit einem Scrum-Prozess aus der Technologie kommt, dass wir sagen, Kunde ist Teil des Teams, wir zusammen legen Dinge fest, wir arbeiten in Sprints Themen ab. Wenn neue Dinge dazukommen, kommen sie auf eine Liste, werden weiter abgearbeitet und wir verteilen das, was umgesetzt wird, dann in neuen Teams um und weiter, damit Dinge auch umgesetzt werden können und sprinten in der Zwischenzeit weiter und haben überhaupt keine Berührungsängste, auch mit anderen Agenturen zusammenzuarbeiten. Wir haben mit Startups zusammengearbeitet, Markenstrategien gemacht und Positionierungen und die komplette Umsetzung mit Inhouse-Design-Teams dann umgesetzt und placken uns da in die jeweilige Konstellation so rein, wie es der Beste zu dem besten Outcome kommen kann. Und haben da wirklich wenig Berührungsängste. Also ganz im Gegenteil, wir mögen das eigentlich sehr, Und diese, das, was ich zumindest in meiner Historie kennengelernt habe, man bekommt ein Briefing, kennst du vielleicht auch, man zieht sich 2-3 Wochen zurück, man präsentiert der große Heureka-Moment, man wird auf Slide 3 unterbrochen, dass wir den nach Möglichkeit vermeiden einfach, dadurch, dass es einfach kontinuierlich gemeinsame Erarbeitungsschritte gibt, man gemeinsam arbeitet und von daraus dann iterativ nach vorne geht. Und in der Summe der Dinge Leute dazu holen, die besser sind, irgendwas besonders gut können, einen Kunden zum Teil des Teams machen, in Sprints arbeiten, größtmögliche Arbeitstransparenz herstellen. Wir sind komplett auf digitalen Tools unterwegs, wir arbeiten viel mit Miro, auch in Kundenkontakt, dass man einfach kollaborativ Dinge auch einfach aufschreiben kann, jeder zu jeder Zeit weiß, woran jeder andere arbeitet. In der Summe der Dinge ist es einfach, glaube ich, ein schnelleres und agileres und transparenteres Arbeiten. Manchmal auch chaotischer als Wasserfall, ehrlicherweise. Aber insgesamt dann schneller und transparenter.
Ich habe mal eine ganz schöne Beschreibung gehört von der CEO von Jester. Das ist ja der Ableger von McKinsey sozusagen als Kreativberatung. Und die hatte damals auf den Unterschied so zwischen Unternehmensberatung und Agentur hingewiesen und gesagt, dass die Beratung eigentlich sehr stark, ich sag mal, in den Prozessen des Kunden ist, sehr nah am Kunden dran ist und eigentlich so eine Art Begleitung des Projekts auch macht. Und sie eigentlich das Starke an der, ich sag mal, Agentur-Kreativkultur findet, dass es eben gar nicht so sehr diese Nähe gibt, damit man auch wirklich noch, ich sag mal, mit einem freien Geist, mit einem unverstellten Blick, ohne schon die ganzen Hintergründe zu kennen, draufschaut. Jetzt ist es ja bei euch so ein bisschen hybrid. Also ihr integriert eure Kunden in den Prozess, ihr nehmt andere mit dazu, ihr seid sehr nah dran, kennt alle Herausforderungen und Details und guckt aber trotzdem mit eurem kreativen, innovativen Blick von außen immer wieder drauf. Das heißt, ihr habt letztlich auch in so einem Prozess die Challenger-Rolle wahrscheinlich, ne? Immer mal wieder zu sagen, ja, Achtung, Moment, mag sein, das ist jetzt gerade eure Unternehmenssicht, aber, also so ein Stück weit müsst ihr wahrscheinlich auch kreativer Advokat in diesem Prozess sein.
Also es gibt zwei Facetten, darf's gleich, Gerald hat schon Luft geholt. Das eine, meine Erfahrung ist, wir unterschätzen, glaube ich, Kunden und Marketingverantwortliche häufig und es gibt sehr, sehr gute Ideen, die vielleicht nicht ganz so gut ausgedrückt sind, weil nie gelernt wurde, wie man das elaboriert, wie man das ausdrückt, wie man es aufschreibt. Aber im Kern gibt es viele Marketingverantwortliche, die sehr gute Ideen haben, die man dann nehmen sollte oder ich denke, man sollte die nehmen, den Kern rausschälen und damit weitermachen. Und deswegen schätze ich eigentlich das Ping-Pong und die Zusammenarbeit mit den Kunden sehr, weil da im Kern schon immer schlaue Dinge drin stecken können zumindest und sehr häufig das auch tun. Und das viel angenehmer ist, gemeinsam etwas zu entwickeln, als dieses Ping-Pong, dieses Korrektur-Ping-Pong hin und her zu spielen. Und das Zweite ist, ich glaube, man braucht ein offenes Ohr und dann so ein Naivitäts-Plugin, dass man die ganzen Interna und die politischen Zusammenhänge und was alles nicht geht, dass man sich das alles anhört und auch aufnimmt. Und wenn man dann aber überlegt, was eine neue Lösung wäre, das auch einfach das anschalten kann, das kurz mal alles zu ignorieren, einfach eine komplette Naivität, schöne Welt, was wäre ein visionäres Vorgehen, dessen all der Dinge ungeachtet, die nicht gehen und dann gucken, ob man diese große Idee, das große Konzept, die große Vision, ob man die in die Realität gedrückt kriegt. Ich glaube, eine große Idee kleiner zu machen oder ein großes Konzept, eine große Vision kleiner zu machen geht, eine kleine Vision groß zu machen ist schwierig.
Das stimmt. Ich mag übrigens das Wort Naivitäts-Plugin. Das merke ich mir. Das finde ich super. Gerald?
Naja, ich glaube, das hat auch viel mit dem Mandat und der Reichweite grundsätzlich zu tun. Ich meine, wir sind alle in einer hochkomplexen Welt und wenn ich nochmal die Referenz hier auf Unternehmensberatung oder so oder spezielle Unternehmensberatung Top 5 machen möchte, eine Top 5 Unternehmensberatung bei einem DAX-Konzern hat im Allgemeinen, wenn sie ein gutes Mandat haben, sind natürlich erstmal vollumfängliche Berater von A bis Z. Also die planen alles, was ein Unternehmen betrifft. Und dabei ist Kommunikation, selbst Marketing ist nur ein Ausschnitt daraus, ein kleiner. Ja. Und diese, ich glaube, es täte unserer Branche manchmal ganz gut, diese Demut auch zu haben, zu sagen, dass wir nur ein Tool unter vielen sind, die zur Wertschöpfung eines Unternehmens beitragen, auch zum Glück in einem Unternehmen, ja? All dem, was Zukunft bedarf. Wir haben traditionell so ein bisschen die Neigung zu glauben, dass wir die sind, um die es geht. Das ist manchmal der Fall und oft driftet Kommunikation und Marketing Identität auch nach innen. Das ist wichtig, darf man nicht unterschätzen, aber oft sind die Hebel halt woanders. Und auch wir können jetzt nicht den Anspruch haben zu sagen, nur weil wir jetzt einen, sag ich mal, Consultancy-Ansatz gewählt haben, statt jetzt Kommunikation zu machen, dass wir jetzt vollumfänglich wissen, wie der Kunde tickt. Das ist nicht der Fall. Mhm. Aber es ist, glaube ich, schon ein Unterschied zu sagen, wir machen primär jetzt exzellente Kommunikation, vor was ich persönlich größten Respekt habe, oder gutes Social Media, oder wir versuchen irgendwie mit der Drohne so einen halben Meter drüber zu schweben, Kontexte zu erfassen, Marketing zu führen, Strukturen zusammenzubringen, Partner zusammenzubringen und im Zweifelsfall, wenn es um die exzellente Exekution in einem Bereich geht, mit jemandem zusammenzuarbeiten, der das vielleicht im Zweifelsfall auch besser macht. Mhm.
Aber es gehört ja für den Kunden auch eine große Offenheit dazu, sich letztlich auf euer, ich sag mal, auch ein bisschen ungewöhnliches Speedboot einzulassen, ne? Weil sonst, man denkt ja irgendwie gerne in Kategorien, weil es ein Stück weit die Komplexität hilft zu reduzieren, ne? Und zu sagen, ich habe hier ein Thema, lass mal total ergebnisoffen darüber diskutieren, wir machen einen, wie auch immer, 2x2-wöchigen Sprint zu dem Aspekt und wir wissen selber noch nicht, was dabei rauskommt. Wie groß ist die Offenheit auf Seiten der Marketingverantwortlichen oder zieht ihr vielleicht schon von vornherein durch eure Aufstellung die richtigen Menschen an?
Also bestimmt, aber das ist, glaube ich, also wir setzen uns nicht hin und sagen, wir gucken mal, was rauskommt und dann machen wir mal Ideenrunde. Das ist schon alles grundsätzlich sehr Briefing-getrieben und sehr sehr auf Marketingziele und messbare Ziele fokussiert. Was bei uns, glaube ich, eine Dienstleistung ist, die wir anbieten, die andere eben nicht anbieten können, das hat eben was mit Agilität zu tun, ist die Fähigkeit und auch das Mandat und die Möglichkeit, diese Grenzen zu überschreiten und Dinge mal zusammenzuführen, die andere eben nicht zusammenführen. Da ist wieder dieses altgediente, ein bisschen ausgelutschte Bild vom Speedboot und vom Tanker. Es ist kein schlechtes Bild. Ich habe vor mittlerweile 15 Jahren, ich glaube, bei Razorfish als Digitalagentur gesessen, wo dieses Bild auch in jeder zweiten Präsentation drin war. Das ist ja kein neues Bild. Die Idee des schnellen, agilen Teams, das sich auch ein Stück weit neu zusammensetzt. Und das Problem bleibt immer das Gleiche. Es ist ein bisschen wie mit einer Beziehung. Das Speedboat mag ein bisschen aufregender sein. Der Tanker ist bewährt und man weiß, was man kriegt. Beide Modelle haben ihre Vorteile, aber man kriegt halt eben auch nur in beiden Welten ein bestimmtes Produkt. Ja? Und wir glauben, dass gerade in der Welt, bei der sich so wahnsinnig viel bewegt, es noch ein paar mehr Speedboats geben dürfte als Tanker.
Das stimmt. Aber kommen wir nochmal auf die agilen Methoden zurück. Also wie kann ich mir das vorstellen? Das ist ja jetzt vor allem gelebt auch aus digital oder sogar eher tech-getriebenen, development-getriebenen Agenturen. Lässt sich das Agilitätsprinzip, so aus eurer Erfahrung, so wie ihr die anderen Agenturen kennengelernt habt, in denen ihr wart, ließe es sich auf die Tanker anwenden, wenn sie denn wollten?
Das ist schwer zu sagen. Weil das hängt ja auch immer an den handelnden Personen und auch an der Offenheit beim Kunden, sich auf diesen agilen Prozess einzulassen. Wasserfall bietet mir halt immer die Sicherheit zu wissen, dass zum Zeitpunkt XY auch fertig ist, in welchem Zustand auch immer, was ich in einem agilen Prozess eben iterativ erst erarbeiten muss, dafür aber irgendwie viel mehr Einflussmöglichkeiten als Kunde auch habe, weil ich von Anfang an dabei bin, muss dafür aber auch mehr Zeit investieren. Ich weiß gar nicht, ob das so modellabhängig Tanker oder Speedboat ist oder eher Projekt- oder auch kundenabhängig. Wir denken, das lässt sich skalieren, aber eben nur, indem man so ein bisschen auch aus einer Führungsperspektive Kontrolle dann an die operativen Teams abgibt. Auch das funktioniert ja in der digitalen Produktentwicklung eben so, dass es eben nicht jeden zweiten Tag eine große Abstimmung mit dem Chief Digital Officer gibt, sondern dass Produkte einfach oder einzelne Module in den Teams entwickelt werden zum Schluss und zum Schluss wird alles zusammengesetzt. Ob sich das so skalieren lässt, ich denke schon, aber es ist einfach eine andere Arbeitsweise und ein anderes Vertrauen, was man dann in die Teams auch reingeben muss.
Absolut. Also ich kann es nur, wir haben eine wirklich auch tolle Kampagne gemeinsam mit dem Kunden entwickelt. Also die, der Kunde hat die gesamte Marketing, also das gesamte Unternehmen agilisiert, also agil aufgestellt. Die arbeiten nur noch in Tribes und Squads und Centers of Excellence und so weiter. Und wir sind dann da so mitten reingewirbelt worden und wir waren so mit dem typischen Ansatz unterwegs, ja gut, also ihr braucht eine Beraterin, kreativ, Copy, Art, dies, jenes und so weiter. Dann haben die gesagt, nee, wir wollen von euch nur zwei Kreative, weil wir haben das Team schon. Und das war total lustig, weil das war wirklich am Anfang so dieses, oh mein Gott. Und für die Kreativen war das auch so wie, ich habe gar keinen Berater, der jetzt hilft, mich zu strukturieren oder irgendwie die Timelines und ähnliches Briefing. Und die waren wirklich Teil dieses Sprints. Und die haben aus diesem Sprint heraus eine wirklich tolle Kampagne entwickelt, weil das Wissen vom Kunden sofort da war. Ne? Es ging nachher um Branding, es ging aber auch sehr stark um Lead-Generierung. Wo führen wir die hin? Wie denken wir das Full Funnel? Was passiert nachher hinten raus im Vertrieb? Und da ist ja ganz, ganz, ganz viel internes Wissen, was du als Agentur nicht aufbauen kannst in der Kürze der Zeit. Also es war nicht nur ein gutes kreatives Ergebnis, sondern es war eigentlich auch extrem effizient, weil du gleich die Antworten hattest in diesen Sprints, die du eigentlich brauchst, um zum guten Ergebnis zu kommen. Insofern kann ich es gut nachvollziehen, weiß aber auch nicht, ob das eben immer möglich ist. Das hängt auch, da war halt das Mindset auf Kundenseite schon sehr stark in diese Richtung getrieben. Die waren weiter als wir.
Ja, und ich glaube, dass, also ich meine, Agilität ist ja auch immer eine Definitionsfrage. Wir sehen ja heute auch am Markt in diversen Agenturen, dass es da Ausgründungen gibt, die anders funktionieren, die ein bisschen kleiner sind, die Spezialthemen haben, die ich auch jetzt mal irgendwie im weitesten Sinne als agile Konzepte zusammenfassen würde, die jetzt mal von diesem Tankerbild ein bisschen abgehen. Ich glaube aber, was du gerade sagst, ist sehr wichtig. Ich habe zum Beispiel in den letzten 15, 20 Jahren war ich Teil von 3 Startups, die ich mit aufgebaut habe. Nicht alle davon sind gelungen. Einer ist mittelerfolgreich, einer ist sehr erfolgreich und einer ist komplett gegen die Wand gefahren.
Das ist aber eine gute Streuung, finde ich, Gerald.
Das geht, ja, genau. Das geht leider jetzt nur aus persönlicher Perspektive. Ich habe noch nie einen Cent mit Heyday, das ich als Startup definiere, noch nie einen Cent verdient. Das hätte finanziell etwas anders funktionieren müssen, glaube ich. Aber das ist ein anderes Thema. Aber unabhängig davon, also man lernt, das hatte ich ja vorhin gesagt, in einer Biografie lernst du durch verschiedene Stationen etwas. Und wenn man auch mal so etwas gemacht hat, dann merkt man auch, wie agile Methoden funktionieren, weil Startups so funktionieren. Das heißt, du kannst diese Methodik, die dann eine Weile in einem Startup läuft, eben in der Tat transformieren und auch auf einen größeren Prozess übertragen. Und ich glaube, das ist sehr wichtig.
Aber eins noch, man darf Agilität nicht mit Chaos und Unstrukturiertheit verwechseln. Auch das habe ich erlebt, dass man gesagt hat, man macht dieses Projekt agil und das Ergebnis und was gemeint war, war, es gibt kein Briefing, es gibt keine Timeline und es ist unklar, wer in welchen Meetings welche Entscheidungen trifft. Das ist nicht die Agilität, die wir vor Augen haben, sondern das ist extrem strukturiert, extrem getimeboxed und man muss sehr diszipliniert sein, um daran teilzunehmen und es zum Erfolg zu führen. Ja, nur um das auch nochmal gesagt zu haben. Also Agilität ist nicht Chaos.
Ja, ist wichtiger Input, Fabian, weil meine Erfahrung ist sogar, die agilen Methoden sind eigentlich viel krasser strukturiert als alles andere, was wir sonst so machen. Also es gibt ja für alles ein Format, ganz konkrete Timings, die Outcomes sind definiert, was braucht es eigentlich, wann, von wem, den Product Owner, der immer wieder, die Rollen sind so viel klarer als das, was wir immer so auf unsere Titel draufschreiben. Also nur weil jemand Art Director ist, ist noch lange nicht klar, was die Rolle im Prozess letztlich auch ist und wann welche Entscheidungen getroffen werden. Also ich finde es auch, es ist eher inspirierend, welche Klarheit aus diesen Prozessen hervorgeht.
Ich mag das auch. Es wundern sich immer alle, dass ich als Kreativer Prozesse mag. Ich finde Prozesse super, ich finde Struktur super, weil mir das die Freiheit gibt, darüber eben nicht nachdenken zu müssen. Ich muss mich da nicht drum kümmern. Und wenn ich weiß, welche Rolle ich habe, wann welche Meetings stattfinden, für welche Entscheidungen, was ich mitzubringen habe, in welcher Fertigungstiefe, da finde ich das wahnsinnig befreiend, weil ich es mir nicht selber überlegen muss. Und das ist großartig.
Glaube ich, ja. Habt ihr auch Erfahrungen darin gesammelt, mit anderen Agenturen zusammenzuarbeiten? Also ist es so, dass euch nur Kunden beauftragen oder ist es auch so, dass ihr für Agenturen als Speedboat eingesetzt werdet?
Wir haben schon auch mit anderen Agenturen zusammengearbeitet, dann tatsächlich aber auch ganz offiziell. Also das war jetzt nicht so White Label, keiner hört uns, sondern ganz offizielle Kollaboration. Und auch das macht total Spaß. Und haben dann in dem speziellen Fall ein Projekt über ein Jahr geführt und aufgesetzt und umgesetzt und dann sozusagen den Projektetat an die Agentur wieder zurückübergeben. Und das läuft da jetzt und alle sind glücklich und alle hatten was davon. Auch das macht uns total Freude. Also ist total vorstellbar.
Kommt es auch vor, dass ein Kunde zu euch kommt, eine Lead-Agentur hat und sagt irgendwie, könntet ihr da mit rein und lass uns das sozusagen gemeinsam angehen, das Thema. Ich möchte mit euch sozusagen einen neutralen Berater strategische Guidance haben.
Also ist total vorstellbar. Wir haben da wirklich keine Berührungsängste. Ich denke, uns wäre nur total wichtig, dass das Setting von Anfang an klar ist, dass niemand Angst haben muss, wir nehmen etwas weg oder wir wollen etwas, was uns nicht gehört oder wie auch immer, dass wir da keine gegnerische Partei sind, sondern tatsächlich als Team am Tisch sitzen und auch klar ist, wofür wir da sind, wofür auch ganz klar vielleicht nicht. Das ist dann wichtig, weil sonst die Zusammenarbeit keinen Spaß macht oder vielleicht auch gar nicht zustande kommt. Aber ansonsten können wir uns das total gut vorstellen. Ja, es muss halt einfach klar sein, welche Rolle haben wir und bis wohin geht die und wo hört sie auch auf?
Es gibt, ich sage mal ein Beispiel vielleicht, was ich ganz gut fand, weil ich das damals selbst sehr eindrucksvoll fand. Es ging um eine relativ große Marke, die an sich einen Website-Relaunch zu der Zeit machte. Die, da kommen wir wieder zu meinem Steckenpferd SEO zurück, die vor allen Dingen das ganze Thema Search und analytisches Content-Marketing nicht so im Haus abdecken konnte und die uns damals kontaktiert hatte, die Frage zu stellen, wie sie damit umgehen sollen. Ja? Weil das finde ich ein ganz gutes Beispiel. Weil in dem Moment, wo du zum Beispiel wieder sowas Profanes machst wie einen Website-Relaunch, neigst du oft dazu, das Thema SEO als ein Handwerk zu betrachten. Das heißt, ich launche eine Website und dann brauche ich jetzt jemanden, der mir da SEO reinmacht. Dass ein Thema wie SEO oder Content-Marketing sehr viel größer sein kann, kann zum Beispiel ein Ansatzpunkt sein, dass man mit Leuten mit uns spricht, selbst wenn man nach 2 Stunden der Meinung ist, nee, wir brauchen doch nur einfach jemanden, der gutes SEO-Handwerk macht, fair enough, ja. Aber es kann gut sein, dass du in diesem Moment sagst, Moment, da ist eine Welt dahinter, die müssen wir vielleicht doch nochmal bedenken, erschließen. Und wir können uns vielleicht nochmal zum ersten Sprint irgendwie einen halben Tag einschließen, um mal die Spannbreite des Themas kurz zu ermitteln. Und selbst wenn man dann sagt, nee, wir brauchen nur einen guten Handwerker, dann ist das auch fein. Mhm. Aber vielleicht brauchst du auch strategische Führung und vielleicht gibt es noch 3 Türen dahinter, die du aufmachen möchtest.
Ihr habt mal gesagt, in unserem letzten Austausch, das habe ich mir notiert, weil ich es so schön fand, the biggest challenge is to stay small. Wie schwer fällt euch das?
Ja, genau, das ist mein Lieblingszitat von Stefan Sagmeister, das habe ich mir nicht ausgedacht. Also unsere Arbeitsweise, die Geschwindigkeit, dieses Thema der Kollaboration, dass wir denken, wir müssen auch nicht alles irgendwie so, es ist überhaupt nicht mehr möglich oder nicht glaubhaft, dass man alles super gut kann in der Tiefe und deswegen holen wir uns Partner mit dazu. Und das wird aber nicht funktionieren, weil wir irgendwann mal 300 Mann groß sind. Und dann hast du ja zu Recht die Frage der Skalierbarkeit gestellt. Die stellen wir uns natürlich auch und möchten, also Superspring wird immer eine strategie- und konzeptionell engagierte Beratung bleiben. Wir können uns natürlich vorstellen, in Zukunft weitere Unternehmen zu gründen, wo andere Dienstleistungen angeboten werden. Aber wir denken dann tatsächlich eher in Unternehmensneugründungen, dass man dann sagt, wir haben ein spezielles Angebot für eine spezielle Leistung oder Leistungen. Aber Superspring wird immer sozusagen die Denkfabrik bleiben, wo es darum geht, aus den vielen Möglichkeiten für den Kunden den richtigen Weg auszusuchen.
Und sag mal so mit Blick, ich habe ja gesagt, es ist jetzt fast ein Jahr her, dass ihr gegründet habt. Was war so mit Blick zurück die größte Herausforderung in der Zeit für euch? Viele, wo sollen wir anfangen, mein Gott.
Also ja, das Absurde ist, ich hoffe, Gerald wird es wahrscheinlich ähnlich sehen. Das Absurde ist, die größten Herausforderungen haben überhaupt nichts mit dem zu tun, worüber wir uns jetzt fast eine Stunde unterhalten haben. Das ist das Thema Steuern, Recht, GmbH-Recht, Hebesätze, solche Dinge.
Da muss ich kurz mal nickend einstimmen. Also ich kann mal kurz sagen, worüber ich froh bin, weil auch das ist nicht eine Sache, wo ich gedacht habe, dass das jetzt was mit meinem Job an sich per se zu tun hat. Ich bin sehr froh und das ist, glaube ich, für jeden, der gründet, das kennst du auch wahrscheinlich. Das, worüber ich am frohsten bin, ist, dass ich mit meinen Partnern funktioniere, ja. Das ist die beste Investition in eine Zukunft. Das heißt nicht, dass man gewinnt. Das heißt nicht, dass man in 10 Jahren immer noch ein strahlendes Unternehmen ist oder dann. Aber es ist die Voraussetzung, dass man das schafft. Und es ist auch immer eine Überraschung, wenn man gründet, ob das dann auf Dauer funktioniert. Meine beiden funktionieren sehr gut mit mir, auch wenn man sich hin und wieder streitet. Was mich in der Tat, und da stimme ich Fabian zu, was mich am meisten frustriert, ist schon auch die Tatsache, dass es in Deutschland einem nicht so leicht gemacht wird zu gründen. Es ist ein wahnsinnig rigides Land, was auf einem Blick von Unternehmertum aufgebaut ist, das sehr gesetzt, sehr mittelständisch, sehr so funktioniert, dass man idealerweise, also man gefühlt startet man immer mit 5 Riesenkunden, einer stehenden Rechtsabteilung und einem Heer von Steuerberatern und Rechtsanwälten, die man einerseits finanzieren kann und die auch einen Draht zum, zu den ganzen Ämtern haben. Also das finde ich schon auch ja frustrierend. Da muss man sich durcharbeiten. Ich glaube, das macht jeder, der da mal gegründet hat. Ist halt so, ja. Aber ja, schon.
Ist schon zum Glück 10 Jahre bei mir her, aber ich fühle die Schmerzen immer noch. Ja. Ich gebe euch total recht. Das ist auch anstrengend. Und das Schlimme ist, es hat so wenig mit dem zu tun, was einen eigentlich interessiert und was ihr ja auch so gerne voranbringt. Deswegen, ja, finde ich das total berechtigt, den Punkt als größte Herausforderung zu nennen. Ich habe zum Abschluss eine Frage, weil wir haben mit dem Newsletter angefangen von dir, Gerald, und Dawai Dawai heißt er, ne?
Yes.
Ja, genau, habe ich richtig ausgesprochen. Dann lass uns damit auch mal abschließen, weil wir kamen ja sehr stark über das Thema Neugierde, ne, intrinsische Motivation, sich in Themenfelder und in Aspekte und Kompetenzen zu vertiefen. Wie stöberst du diese inspirierenden Contents auf? Also wo findest du all das Zeug? Wie organisierst du diese Fundstücke? Hast du Quellen, die du uns verraten magst? Gibt es irgendwas, wo du sagst, liebe Leute, diese 5 Websites solltet ihr euch bitte unter den Favoriten abspeichern, die sind der Knaller?
Nee, also was ich immer gemacht habe, ist, ich habe einen in meinen Tagesablauf rein definierte Lesezeit. Und ich habe im Laufe der Jahrzehnte in dieser Branche eine Infrastruktur an Pipelines und automatisierten Feeds gemacht, die das leisten. So, das ist einfach Faulheit und Effizienz. Und am Ende kommen ein paar Links raus, die Spaß machen. Am Ende geht's eigentlich tue ich immer nur alles nur für mich, weil ich mich für die Dinge interessiere, die da draußen passieren. Und was ich dann besonders interessant fand, klopp ich in diesem Fall im Newsletter rein, okay, oder bei uns in Teams, wie auch immer es ist. Aber das machen meine beiden Kollegen und machen ja viele von uns genauso, nur halt jetzt nicht in so einem Format.
Wie viel Zeit kostet dich das?
Viel. Also ich würde sagen, eine halbe Nacht pro Woche. Tagsüber macht man das ja nicht. Mit Kindern auf dem Arm geht das manchmal ganz gut. So mit der rechten Hand tippen und links die Flasche geben oder so.
Okay. Also was immer deine Feeds sind, behalt sie bitte genauso, weil ich immer das Gefühl habe, wenn ich dein Newsletter lese, wieso sind das alles Themen, die mich interessieren? Wie schafft Gerald das nur, dass all dieses Zeug, was ich auch gerne lesen will, da drin ist, das schafft ganz selten Newsletter bei mir. Insofern,
da habe ich eine These, das würde ich gerne nochmal sagen.
Sag mal.
Ich find ja eine Sache, jetzt mal abschließend kurz Medienkritik, Marketing Deutschland, was ich ja nicht gut finde in der Art, wie wir mit Medien, mit Marketing auch umgehen im öffentlichen Raum, ist, dass wir uns total wenig mit Inhalten beschäftigen. Ja? Das ist im angelsächsischen Bereich völlig anders. Da gibt es tausende Blogs, die sich mit, weiß ich nicht, Trends in einem bestimmten Bereich beschäftigen, mit was macht das neue Google-Update, was ist denn auf TikTok gerade am Start, also wirklich inhaltliche Beschäftigung mit etwas. Wir haben in Deutschland im Laufe der Zeit einen wahnsinnigen Fokus auf Gesichter plötzlich gemacht. Nee, also nichts gegen Gesichter. Ich mag alle diese Menschen, ich bin auch Teil von ihnen. Selbst wenn man im Podcast sitzt, ist man ja auch ein Gesicht ein Stück weit. Ja? Aber ich habe oft das Gefühl bei Fachmedien, dass es nur noch darum geht, wer jetzt wo arbeitet, wer jetzt welchen Award bekommen hat und so weiter und so fort. Wie das Verhältnis zum neuen Google-Update, zum neuen GPT, was letzte Woche announced wurde. Da gibt es wahnsinnig wenig Diskussion in Deutschland und ich finde, da könnte man mehr machen insgesamt.
Das finde ich ein super Appell, weil Substanz sozusagen im Fachmedienaustausch, im Marketing, ich finde das super und eigentlich aufgrund der ganzen Entwicklung, die es gibt, gibt es ja mehr Bedarf denn je, sich auch substanziell mit den Dingen auseinanderzusetzen. Ja. Also finde ich super, nehme ich als mega gelungenes Schlusswort einfach mit rein und danke euch beiden herzlich für den tollen Austausch. Drück euch die Daumen fürs zweite Jahr nach Gründung.
Vielen Dank.
Vielen Dank.